Dann haben wir heute den Propheten Jona. In Ihren Bibeln ist das Seite 877. Der ist ein bisschen schwierig zu finden. Nach dem Obadja 877. Sie haben gleich im ersten Vers eine Fußnote, wo verwiesen wird bei dem Namen Jona. Wir lesen in der Zeit des Königs Jerobeam des Zweiten mehr von ihm, dem Sohn Amittais. Er war ein Prophet, der dort eine wichtige Prophezeiung abgegeben hat zu dieser Blütezeit des Nordreichs damals. Er ist geboren etwa 7 Kilometer nördlich von Nazareth in Galiläa. Davon kommt er her. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Wir sagen heute Jaffa, ist die gleiche Stadt. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld, bezahlte das Ticket und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen. Und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. So einen Schlaf wünsche ich Ihnen, bloß nicht jetzt gerade. Also. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, jetzt kommt der ganze Stolz, ich bin ein Hebräer, ein Gotteskind. Und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das ist eigentlich erschütternd, die Selbstsicherheit der Frommen, die mit Gott im Streit liegen und es nicht mal merken. Die Bibel ist ein tolles Buch und die Erzählung ist so großartig. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh. Denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass es Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Da machen wir das nächste Mal weiter. Ich breche jetzt mal mittendrin da ab. Wir haben in den Sommerferien so viel vom Urlaub gesprochen, in unseren Predigten. Und jetzt plötzlich können wir nochmal davon reden, denn da geht es ja um ein Urlaubsticket nach Spanien, nach Tarsis, da liegt das. Und das mit dem Urlaub ist trotzdem so wichtig, weil es bei uns eben doch die schönste Zeit des Jahres bleibt. Wir genießen die Zeit der Ruhe, der Entspannung und des Erlebens und einmal das tun können, wozu wir sonst nie kommen. Wir waren, meine Frau und ich, in den letzten Tagen unterwegs und haben in Osteuropa einige ermutigende Dinge gesehen. Wir haben frühere Projekte angesehen, die wir einmal mit Hilfe Brüder unterstützt haben, bis hin zu einer großen Drogenrehabilitation, Bibelschulen, und haben uns riesig gefreut, was daraus geworden ist. Und auf dem Weg dorthin sagte meine Frau, ich habe noch nie Wien gesehen. Stellen Sie sich mal vor, jetzt sind wir 34 Jahre verheiratet. Und da haben wir gesagt, gut, dann gucken wir wenigstens kurz ins Schloss Schönbrunn hinein und haben nicht geahnt, dass wir mitten ins Sissi-Fieber geraten, das Österreich angesteckt hat. Und stellen Sie mal meine Kulturlücke vor, ich wusste nicht, wer Sissi war. Ich, historisch interessiert, habe den Film nicht gesehen. Aber meine Frau hat mir es dann erklärt und hat es auf eine einfache Formel gebracht und hat gesagt, die Sissi, die ist so eine Lady Diana. Und das stimmt. Also natürlich war sie Bayerin und keine Britin und sie war im letzten Jahrhundert gelebt und nicht in unserem Jahrhundert. Aber sie war magersüchtig und hat das Hofleben und so fort und so fort. Und da stand in der Ausstellung an einer Wand geschrieben ein goldenes Wort der Sissi. Darf ich mal der Predigt voranstellen? Da schrieb sie, ich habe eine große Sehnsucht, in ferne Länder zu reisen. Aber wenn ich mir nur kurz überlege, ich müsste dort immer leben, wäre es die Hölle. Wie ich das las, wir waren ja selber so Genossen im Urlaub, aber die hat ja recht, die Sissi. Was zieht uns immer mit ganzer Kraft weg, nur wieder was Neues erleben, die stetige Unruhe. Also in allem, ich will Ihnen da nie den Urlaub vermiesen, sondern nur, dass wir ein bisschen nachdenken. Viele müssen dann jetzt wieder, unsere Schüler, an die wir besonders in mitfühlender Liebe denken, jetzt wieder hinein in die Aufgaben und müssen dann wieder ihren Mann und ihre Frau stehen. Und das ist ja ganz wichtig im Leben, dass man weiß, ich fliehe nicht im ganzen Leben immer hierhin und dorthin wie ein Schmetterling, sondern ich habe meinen Platz. Warum habe ich diesen Platz? Ja, warum haben Sie Ihren Beruf? Warum sind Sie Mutter oder warum leben Sie dort? Können Sie von Ihrem Leben sagen, das ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat? Das Problem. Können Sie das sagen? Dass Sie später auch nicht Reue empfinden oder sagen, es war alles vergeblich und fassen, das ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Da werde ich gebraucht, auch wenn ich viel falsch mache, auch wenn ich in vielem versage. Gott hat mich da hingestellt und ich war treu in meinem Platz und ich gehe jetzt wieder zurück. Ob es passt oder nicht passt, ich gehe dorthin. Das ist die einzige Erfüllung, die wir in diesem Leben finden können. Wenn wir wissen, das ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat, dann halte ich auch in Schwierigkeiten aus, dann habe ich auch die Ausdauer, wenn manchmal vielleicht meine Lust gar nicht dazu da ist. Und wir haben hier den Jona, den Gott in eine Aufgabe sendet. Und der Turm, der reißt aus. Man kann ja beim Bibellesen es manchmal so einfach machen, sagen, warum ist der Jona so dumm? Bis man endlich begreift, das ist ein Spiegelbild von mir. Man müsste zuerst wissen, wo braucht mich Gott? Wo will mich Gott haben? Und was hat er mir aufgetragen an meinem Platz? Dass ich sein Knecht sein soll, sein Diener sein soll, dass ich die Worte Gottes weitergeben soll, die Botschaft, die Gott mir aufgetragen hat. In der Bibel stehen so wunderbare Trostworte drin. Viele lieben sie, manche haben sie vielleicht sogar in ihrer Wohnung aufgehängt. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, meine Gnade soll nicht von dir weichen. Aber wissen Sie, dass die Zusagen Gottes ja nur gelten, solange Sie bei Gott bleiben wollen. In dem Augenblick, wo Sie ausbüchsen, wo Sie ihm davonlaufen, machen Sie das ja selber zur wertlosen Sache. Wie soll denn Gott Sie segnen können, wenn Sie ihm davonlaufen? Wenn Sie sagen, lass mich, jetzt lebe ich meinen eigenen Kurs. Haben wir doch alle gemacht und machen es fortwährend. Dann sagen wir, das ist zu schwer für uns und dann machen wir die Weisung Gottes kleiner und passen sie unserem Stil an. Jona wollte Gott aus den Augen kommen, so steht's da. Jona wollte Gott aus den Augen kommen. Und das sagt ein Mann, der schon ganz viel für Gott gearbeitet hat. Jetzt müssen Sie mal wissen, dass es noch nie in der Weltgeschichte einen Diener Gottes gab, der das von innen heraus mit Lust und Befriedigung gemacht hat. Es war immer wieder wie ein Widerstand, den man überwinden muss. In uns sind alle Barrieren aufgetürmt. Wenn es darum geht, Gott zu dienen, dann ist in der Hölle Großalarm. Dann möchte alles verhindert werden, damit ich ja nur nicht Gott dienen kann.
Und bei dem Jona war es so, er wollte Gott aus den Augen kommen und sagt, jetzt bestimme ich mein Leben, schließlich ist mein Leben und ich darf ja auch nach meinem Kopf noch ein bisschen leben. Und er ist ein sturer Mann und er macht das und er hat Gründe dafür. Bloß bevor ich diese Gründe mit Ihnen ein bisschen analysiere, möchte ich nochmal darauf hinweisen, die ganzen Lebensprobleme des Jona, die wir hier prima beschrieben haben, diese Hetze plötzlich, die Unruhe, die Lebensangst, selbst die schrecklichen Ereignisse, die passieren, sie gehören alle ganz eng mit seinem Ungehorsam zusammen. Das sagt die Bibel. Und so viele Dinge, die in unserem Leben notvoll sind, kommen davon her, dass wir Gott untreu und ungehorsam waren und aus unserer Dienststellung weggelaufen sind. Deshalb möchte ich zuerst über diese unheimliche Flucht reden. Über diese unheimliche Flucht des Jona. Ich habe es überschrieben, der verweigerte Auftrag. Das klingt wie Revolution, wie Meuterei, wie Aufruhr. Aber eigentlich war es ja ganz harmlos. So wie es bei uns ganz harmlos klingt. Der Jona hat nie Nein zu Gott gesagt. Er war nie gottlos. Er rühmt sich sogar und sagt, ich bin doch ein frommer Mensch, ich halte doch jeden Morgen meine stille Zeit. Das ist ja das Schlimme. Man kann meinen, man lebe mit Gott in Ordnung, aber man hat konkret den Gehorsam verweigert. Und das ging einfach so, er hat ja nicht einmal Nein gesagt zu dem Auftrag Gottes, sondern er hat nur gesagt, im Augenblick habe ich anderes, das ist mir wichtiger. Und Urlaubstrip ist das Böse. Ist ein Urlaubstrip Sünde? Ganz gewiss nicht. Für die Matrosen auf dem Schiff war sogar der Dienstauftrag Gottes nach Tarsis zu fahren. Dass ich meinem Beruf treu bin, würde ich immer wieder sagen, es ist Gottes Aufgabe. Und ganz weltliche Berufe sind Gottes Pflicht, Platzanweisung und Pflichtanweisung für uns. Nein, für den Jona war es in dem Moment ein falscher Weg, weil er vor was anderem ausgewichen ist. Da geschah das Wort des Herrn zu Jona. So toll, dass das die Bibel so bildhaft sagt. Das Wort geschieht. Das Wort ist etwas Mächtiges. Das ist ein Ereignis. Vernehmen Sie das Wort Gottes oder lesen Sie das nur runter, wie man so irgendwo in der Zeitung irgendeinen Bericht runterliest. Da geschah das Wort des Herrn zu Jona. Es hat ihn überrumpelt. Es hat sein Denken auf den Kopf gestellt. Es hat ihn plötzlich verwirrt. Das Wort Gottes kommt immer wie ein Ereignis zu uns. Wenn wir es lesen, wenn wir es richtig begreifen, da geschah das Wort des Herrn, mache dich auf, geh nach Ninive. Ja, was war jetzt das Hindernis bei Jona? Kannte er Ninive? Er kannte Ninive, super. Ninive kam regelmäßig in seinen Predigten vor. Ninive war ein Musterbeispiel für Gottlosigkeit, für Sünde, für Bosheit. Da hat oft Jona davon gesprochen, werde nicht wie die Leute von Ninive. Es war eine Stadt in Assur, wir kennen sie aus den Ausgrabungen. Und wenn wir heute Saddam Hussein, der an dieser Stelle lebt und wirkt, uns erinnern, dann verstehen wir etwas von diesen Vorbehalten, Aktion Wüstenwind. Und dort soll er hingehen, nach Ninive. Was waren wohl die Bedenken des Jona? Die Leute werden doch die Botschaft nicht annehmen. Haben Sie es auch schon manchmal gedacht? Ich schweige lieber, mein Kollege, nimm doch das nicht an von mir. Ja, meinten Sie wirklich, die Leute würden sich bekehren wegen Ihnen? Es hat sich noch nie ein Mensch bekehrt in dieser Welt wegen der Boten, die das Evangelium gebracht haben. Warum soll er nach Ninive gehen? Weil Gottes Erbarmen Ninive nicht loslässt. Und ich wollte Ihnen immer wieder sagen, dass Sie ein Herz brauchen für diese Stadt, für unser Land, für diese Welt. Dass Sie nie da sagen können, ach, die Leute sind so gottlos. Was soll das? Gottes Erbarmen hat doch noch kein Ende. Und wenn Gott will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann ist Zeit für Weltevangelisation. Jona, du musst doch bloß den Menschen sagen, dass Gottes Liebe sie sucht, dass es einen Weg der Umkehr gibt. Also der Jona dachte, bei Ninive ist Hopfen und Malz verloren. Wie ist überhaupt interessant, dass ja in allen Christengemeinden das Gleiche passiert, was in unserem Leben genauso ist. Dass man ganz schnell, man vergisst den Gottesdienst Sonntagmorgen nicht so schnell, wie man das vergisst, dass wir Tag und Nacht als Zeugen Gottes in dieser Welt bestellt sind, Zeugen seiner Wahrheit. Wir sollten vom Leben Gottes Zeugnis ablegen. Der Jonah hat natürlich Bedenken gehabt, wenn er allein gehen soll. Andere hatten noch wenigstens noch einen Freund bei sich. Schickt Gott nicht jemanden mit, das hätte ihn vielleicht noch ermutigt in dieser schwierigen Situation. Er hat sich fragen können, wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich denn das fertig bringen, dass die Leute zuhören? Wir beschäftigen uns viel zu viel mit Methoden oder, ich nenne es immer von den alten Jugendspielen, mit dem Anschleichen. Wie schleiche ich mich da in die Situation? Das ist oft für Gott gar nicht wichtig, weil Gott den Schlüssel zum Herzen der Menschen hat. Und es klingt uns wie ein Märchen aus vergangenen Tagen zu sein, dass diese Ninive-Leute zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und umkehren. In unserem Volk ist ja immer noch der Streit nicht verstummt, ob man den Bußtag wieder einführen soll. Ich meine immer, der Streit um den Bußtag ist ein müßiger Streit. Die Buße ist, und die sollte in unserer Verkündigung wieder vorkommen. Was heißt denn Buße? Umkehr, bekehrt euch. Menschen zu sagen, das ist falsch, dass wir jungen Leuten sagen, wenn ihr so lebt, ist nicht nach den Ordnungen Gottes, so betrügt euch, so macht euer Leben kaputt. Und es gibt eine Umkehr und es gibt Heilung. Und dass wir wieder die klaren Wege Gottes weisen aus der Schrift. Verstehen Sie, dass wir nicht immer meinen, wir müssen den Leuten immer nur Honig geben zum Schlecken. Er muss den Bußruf verkünden, davor hat er natürlich auch Angst. Es ist ja nie so, dass man damit Lob ernten kann. Wo kommt das in unserem Kopf, dass uns die Zeitungen preisen müssten? Nein, Spott war immer den Boten Jesu so klar zugesprochen. Und deshalb ist es so verständlich, dass der Jonas sagt, ich will gar nicht hingehen. Wenn es in der Urgemeinde Missionsdienst gab und Evangelisation und Zeugendienst und tätige Liebe der Diakonie, wo hat denn das angefangen? Da, als Jesus sagte, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Blicken Sie auf den gegenwärtigen Herrn Jesus. Seien Sie deshalb sein Zeuge. Weil er lebt, und weil er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Wenn die Christen in dieser Welt klarer Zeugnis geben würden, könnte die Korruption und die Verderbnis auch in unserem Volk nicht so vorwärts schreiten. Wenn wir selber leben würden im Gehorsam, dann könnten wir Lichter und Leuchter sein für die Umgebung. Und der Jonah hat Bedenken. Ich kenne ein Argument, das man immer wieder hört. Ich fühle das nicht. Das empfinde ich nicht so. Wo muss man das fühlen? Wenn eine Mutter ihrem Kind einen Auftrag gibt, muss das, sagt das Kind, ich fühle davon nichts, dass ich das jetzt tun muss, den Hof kehren oder so. Wenn Gott uns Befehle gibt, müssen sie nichts fühlen. So, ich sage nochmal, dann sperrt sich in uns alles. Das ist immer so. Wenn Gott Befehle gibt, dann sperrt sich in uns alles. Und trotzdem bleibt der Befehl Gottes, weil darauf Verheißung liegt. Weil Gott sagt, er will das erfüllen. Und es ist so schlimm, dass Christen versagen in ihrem Dienst an der Welt. Und das Erste, was wir an der Welt tun müssen, wir müssen sie nicht belehren, wie wir aus der Wirtschaftskrise weiterkommen und wie man die Arbeitslosigkeit abschaffen kann. Wir müssen ihnen den Weg zu Gott weisen, damit der Heilige Geist in den Fachleuten wieder was Neues wirken kann. Das wäre das Erste. Wir zur Buße rufen und sagen, fangt ihr mit Gott wieder neu an, damit in unserem Volk wieder Neues geschehen kann. Lebensumkehr ist nötig. Und das Wort der Einladung kommt her, weil Gott Neues machen will. Also, das war das Erste, die Flucht des Jona. Verständlich, unsere Flucht vor dem Auftrag Gottes. Jetzt möchte ich noch von den verlockenden Hindernissen reden. Es geht dann ganz merkwürdig, Sie kennen das. Zuerst klopft noch das Herz ein bisschen, als er dem Auftrag Gottes ausweicht, war es auch richtig. Aber als er dann gerade in Jaffa am Hafen vorbeikommt und just da ist ein Schiff und er denkt, ja noch, also jetzt, ich frage mal den Zahlmeister, ist noch ein Platz frei? Er sagt, ja, ich habe eine Kabine, was kostet das? Und er guckt dann in den Geldbeutel und sagt, genau das habe ich noch im Geldbeutel. Wissen Sie, was man da immer sagt? Das kommt von Gott. Göttliche Führung. So hat Gott mich geführt. Ihr Leben ist voll angeblicher Gottesführung und dabei ist ungehorsam gewesen. Weil wir immer wieder meinen, diese Begleitumstände, die sich oft so wunderbar ergeben haben, das sei Gottes Führung gewesen. War das gar nicht. Oft waren es unsere geilen Augen, oft war unser ungehorsames Herz, unser trotziger Wille. Und der Teufel ist der Weltmeister im Schaffen der Gelegenheiten. Das merken Sie beim Bibellesen ganz schnell. Als einst die Frau Potiphar an den Sklaven Josef sich heranmacht, schlafe bei mir, da war es eine Stunde, so steht es in der Bibel da, in der Mittagshitze, wo niemand im Haus war. War das nicht die günstige Gelegenheit, wo man sich nicht erwischen lässt? Hat das nicht Gott so gar so gestellt? Ja, selbst Versuchungsstunden können manchmal verführerisch für uns wirken. Hier geht es um den Ungehorsam. Und es ist gut, dass in der Bibel das drinsteht, wie ein Lot nach Sodom zieht. Warum geht er denn nach Sodom? Weil er Geld machen kann. Es war nicht der Weg Gottes. Er hatte keine Weisung Gottes. Und wenn Sie nach Ihren Gefühlen gehen, werden Sie immer betrogen. Weil von Ihren Gefühlen, ich habe doch nichts gegen Gefühle, ich bin doch ein ganz gefühliger Mensch. Aber wir werden von den Gefühlen betrogen und irregeleitet. Das Einzige, was uns nicht betrügt, ist das Wort Gottes. Und wir müssen immer wieder forschen, ist das im Sinne des Wortes Gottes, weil Gottes Wort wahr bleibt und da haben wir einen ganz festen Wegweiser. Jonah, du musst wissen, ob das von Gott ist, wenn du jetzt ausbüchst, ob das Gott wirklich will. Es wird erzählt, als Paulus berufen wurde, damals Saulus nach seiner Bekehrung, da sagt er selber, ich besprach mich nicht lange mit Fleisch und Blut. Viele Menschen in den christlichen Kirchen, die machen nie klare Sache mit Gott, weil sie vielleicht das gar nicht wissen. Sie meinen, das sei ein Pietistenfimmel und wissen gar nicht, dass das in der Schrift steht, dass man sich ganz entscheiden muss. Aber es ist dann auch die Not, dass man es viel zu lange herumdreht und sagt, wie ist das dann als Christleben in der Welt heute und wie ist das mit meinen Begleitumständen? Paulus sagt, ich besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. Man muss durchreißen und sagen, so, jetzt mache ich einen Knopf dran und jetzt mache ich einen Punkt und ab heute möchte ich anders. Von nun an, so war es bei der Bekehrung des Petrus, nach seinem Fischzug, von nun an, stopp, jetzt fängt ein neues Leben an. Jetzt machen wir einen Einschnitt. Gibt es in Ihrem Leben diesen Einschnitt? Oder hören Sie das nur ergriffen und machen Sie jetzt sofort, wie hat der Zachäus gemacht? Er ging nach Hause und schrieb seine Überweisung auf dem Konto und sagt, alles, wo falsches Geld war, das gebe ich zurück. Sofort, jetzt, es muss Konsequenzen haben. Es muss ein Gehorsam sein. Und Gott ruft uns als Diener in seinen Dienst. Noch ein Beispiel, wie der David von dem Saul gejagt war und in der Höhle Adullam schleicht er sich nachts hin, wie der Saul, der König, am Boden schläft. Und sein Begleiter hat zuerst wie zum Spaß diese große Lanze und lässt sie so überm Kopf von dem Saul baumeln und sagt, gib mir bloß ein Wort, dann lasse ich die so zustechen, dass ich nie mehr zustechen muss. Dann ist die Sache Saul erledigt. Es war menschlich verlockend, so zu handeln. David hätte endlich wieder nach Jahren nach Hause gehen können. Er hätte Frieden gehabt, aber es war nicht der Weg Gottes. Wie sollte ich so groß Übel tun und wieder Gott sündigen? Passen Sie in Ihrem Leben auf. Da hilft uns die Geschichte Jonas. Und noch das Letzte, der falsche Frieden. Der falsche Frieden. Die Schiffsbesatzung, die gefällt mir. Es waren ja Heiden. Aber die haben so klar ein Empfinden dafür, was da los ist. Als der große Sturm kommt, ist ja interessant, dass im Heidentum immer noch solche Reste leben. Auch bei vielen gottlosen Leuten ist das viel klarer erkannt. Ich denke immer wieder, etwa in Krankenzeiten oder in Zeiten der Krisen werden Menschen ganz wach und da müssen Sie dran sein, mit Ihrer Liebe und mit Ihrer Güte diese Menschen zu erreichen mit der rettenden Botschaft. Die sagen, da muss irgendwas los sein und dann rufen Sie Ihren Gott an. Was war das für ein Gott? Der Moloch, der Baal, Astarte und was das für merkwürdige Götzenheilige waren. Aber Sie bestürmen diesen Jonah und sagen, du hast du deinen Gott schon angerufen. Ist vielleicht irgendwo noch ein unbekannter Gott, der die Rettung ist? Sie wissen, dass Sie die Rettung nicht haben. Und das müssen Sie wissen. Die Welt heute weiß, dass sie keine Rettung hat. Und sie trifft auf eine stumme Christenheit, die dann mit den Menschen nur noch wieder die gleichen Probleme erörtert, die sie schon haben, ohne dass wir bessere Lösungen haben. Statt dass wir ihnen die rettende Botschaft Gottes verkündigen, wo ein Leben neu wird, wo Menschen verändert werden. Wie der Jonah sein Glaubensbekenntnis ablegt, fantastisch. Ja, das sagt, ich fürchte Gott, Haben Sie manchmal nicht bei Ihrem eigenen Bekennen auch den Eindruck, es ist doch ein hohles Bekennen, heuchlerisches Bekennen? In diesen Tagen ereignet sich ja etwas ganz Grässliches. Man kann es kaum mit ansehen. Es gibt wahrscheinlich überhaupt keinen Ort der Welt, ob im Ural oder in der Sahara oder im Busch von Südamerika, wo nicht alle Menschen den Namen Monika Lewinsky kennen. Und alle Leute sind Fachleute drin, über die amerikanische Verfassung zu deuteln, ob das richtig oder unrichtig ist. Mensch, was wäre los, wenn einmal in Ihrem Leben die Hüllen fallen, in meinem Leben? Wir Christen haben eine besondere Art, solches zu hören, zu wissen um verfehltes Leben. Ach, wissen Sie, das war doch ein Sonny Boy, der eh schon der neuen Moral das Ja sagt, das wusste doch jeder. Nein, Sie müssen einmal wissen, der Teufel ist ein Schuft. Und der Teufel lässt seine Leute, die seinen Moralvorstellungen folgen, am Ende noch blamiert dastehen. Das verstehe ich nie. Warum er die nicht besser schützt? Schon diese Frau und dann noch dieser Abgang. Also, verstehen Sie, wenn es uns nicht deutlich wird, dass wir unseren jungen Leuten sagen, Leute, die kurze Lust, der kurze Spaß und das Ergebnis, mit was soll das sich lohnen? Und wenn Sie die Sünden Ihres Lebens angucken, müssen Sie sagen, was war ich für ein Narr? So heißt es in der Bibel immer. In der Bibel kommt ein Wort für Sünde vor. Man nannte es Torheit in Israel. Wahnsinnig dumm, weiter gar nichts. Wegen einem ganz kurzen vergänglichen Genuss, der nicht mal ihm selber auf Dauer Freude machen kann. Und selbst wenn es nicht rausgekommen wäre, gar nicht. Sondern es geht doch gar nicht um das, sondern es geht darum, dass wir einmal erkennen, wie wir uns blenden lassen. So lassen wir uns blenden. Wir sind doch selbst solche, die immer meinen, vielleicht liegt da doch noch der Schick drin. Es hat doch längst die Christen heute erfasst. Es ist doch irgendwo noch, ich brauche doch auch noch mein Maß an Erotik oder sonst was, was ich komme. Und man kann doch als Christ heute auch nicht so leben. Wir sind doch alle keine Waisenkinder und so. Und so gemein, so humsgemein, dass die Menschenwürde so verletzt wird bis ins Letzte. So hat Jesus nie einen Sünder behandelt, sondern wie? Heimgeholt in Liebe und in Vergebung. Und da merken wir wieder, was das ist. Wenn Jona den Bußruf nach Ninive trägt, das ist nichts Finsteres. Unsere Welt ist gnadenlos. Wenn sie Schuldige sucht, wenn ein Flugzeug abstürzt, da muss irgendjemand schuldig sein. Da muss man den Schuldigen, wer soll denn schuldig sein? Das gibt's halt. Dass irgendwo die Technik versagt. Man sucht Schuldige gnadenlos. Man sucht die anderen, die man verurteilt. Das Evangelium will niemand verurteilen. Gar niemand verurteilen. Hat noch nie einen Menschen, noch nie hat das Evangelium einen Menschen zum Sünder gestempelt. Gegenteil. Hat die Würde herausgehoben, du bist ein Gotteskind. Gott will dich in Dienst nehmen und da sitzen wir jetzt alle im gleichen Boot. Ninive, die Leute mit ihrer Bosheit und Jona, das Herrliche. Jona, du brauchst doch kein Fahrgeld nach Tarsis, kein Ticket nach Spanien. Suche doch die gnädige Hand Gottes. Und ich bin so froh, dass ich Sie heute einladen darf, mit Jesus Frieden zu machen in Ihrem Leben. Und sie sagen, Gott sei Lob und Dank, Herr, dass du mit mir neu anfängst, dass ich das Leben leben darf und dass ich anderen vom erfüllten Leben weitersagen darf. Dass ich sagen kann, alles andere ist Torheit, ist Blödsinn. Irgendwo, wo ich nicht nach Weisung Gottes habe, bin ich der betrogenste Mensch. Wie kann ich bloß so einen Unsinn machen, ob es rauskommt oder nicht? Ich bin der betrogenste Mensch. Und wie soll ich vor Gott einmal bestehen? Und dann darf ich Menschen einladen und sagen, ich will doch ein Bote der Versöhnung Gottes, ein herrliches Amt. Und jetzt ist es schön, wenn wir es selber wieder benutzen, mit Gott wieder Frieden machen und wenn wir ein Leben lang in diesem Dienst drin bleiben und viele zur Umkehr führen. Amen.